Manche Gläubige kennen die Spannung, gleichzeitig begabt und doch missverstanden zu sein, anerkannt von einigen, misstrauisch beäugt von anderen. In der Geschichte Davids verdichten sich solche Erfahrungen, er ist von Gott gesalbt und gebraucht, aber genau das weckt bei Saul Neid, Angst und den Wunsch, ihn zu beseitigen. Gerade diese Phase zwischen Verheißung und Erfüllung wird für David zur entscheidenden Schule des Herzens. Wer Gottes Weg mit David betrachtet, entdeckt darin nicht nur packende Historie, sondern eine geistliche Linie, wie Gott Menschen mitten im Feuer der Anfechtungen innerlich zurechtbereitet. Gottes Vorbereitung inmitten von Verfolgung. Die Verfolgung durch Saul wird für David nicht zu einem Randereignis seines Lebens, sondern zum Schauplatz, auf dem Gott ihn innerlich formt. Saul nimmt ihn aus dem Haus Isais heraus, stellt ihn vor das Volk und in die Schlacht, setzt ihn ein und wieder ab, alles mit der Absicht, ihn zu kontrollieren oder zu vernichten. Doch aus der Perspektive Gottes entsteht daraus eine Schule des Glaubens. Immer wieder heißt es von David, dass er Erfolg hatte, und zugleich wird von Saul bezeugt, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Aber von Saul war er gewichen. Die gleiche Situation, die Saul in Angst und Misstrauen treibt, vertieft bei David die Erfahrung, dass der Herr mit ihm ist. Was Saul als Bedrohung erlebt, wird für David zum Weg, auf dem er lernt, dass seine Sicherheit nicht in der Gunst eines Königs, sondern in der Treue Gottes liegt. Daran erkennen wir, wenn wir unter Gottes Prüfung stehen, weiß er, dass wir Versorgung brauchen. Auf der einen Seite stehen die Prüfungen, auf der anderen Seite steht Gottes Versorgung, die uns in den Prüfungen stützt und trägt. Vor Goliath hatte David bereits Löwe und Bär überwunden. Diese unscheinbaren Kämpfe im Verborgenen waren Gottes Vorbereitung, damit er vor dem Riesen nicht zusammenbricht. Nun treten an die Stelle der äußeren Feinde die inneren Spannungen am Hof, Neid, Intrigen, unberechenbare Wutausbrüche. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. David lernt nicht nur, Speeren auszuweichen, sondern vor allem, sich der Hand Gottes anzuvertrauen, statt selbst zum Speer zu greifen. Er rächt sich nicht, er rechtfertigt sich nicht, er hält nicht fest, was Gott ihm zugesagt hat, als wäre es sein Besitz. In dieser Spannung zwischen Verheißung und äußerer Demütigung wächst Davids Herz hinein in eine andere Logik, nicht das eigene Recht durchsetzen, sondern Gottes Zeit, Gottes Urteil, Gottes Wege achten. Wer so geführt wird, bleibt nicht unversehrt im sentimentalen Sinn, aber er wird gereift, fähig, später selbst mit Macht und Ansehen so umzugehen, dass der Herr im Mittelpunkt bleibt. Der Kontrast zu Saul macht die geistliche Dynamik sichtbar. Saul erlebt das Wirken Gottes an David, aber anstatt sich zu freuen, verengt sich sein Herz. Er wird zum Beispiel dafür, wie ein Mensch aussieht, dessen Leben von Fleisch und Selbstbehauptung bestimmt ist. Galater 5 beschreibt, wie das Begehren des Fleisches gegen den Geist steht und Werke wie Feindschaft, Eifersucht und Zorn hervorbringt. Genau dies bricht bei Saul auf, als die Frauen Davids Siege besingen. Gott ist im Begriff, den Fleischmenschen Saul zurückzusetzen, und er tut es nicht in erster Linie durch politische Umstürze, sondern dadurch, dass er einen anderen Mann heranbildet, dessen Herz durch Leiden weich, gehorsam und Gott zugewandt wird. David lernt, sich selbst nicht ins Zentrum zu stellen, sondern Gottes Sache, und gerade darin wird er wirklich frei, auch dann noch zu dienen, wenn Anerkennung ausbleibt oder in offene Ablehnung umschlägt. Wer auf seinen eigenen Weg zurückblickt, erkennt oft erst später, wie Gott Widerstand, Missverständnisse und Ungerechtigkeiten benutzt hat, um das Innere zu vertiefen. Die äußeren Umstände mögen hart gewesen sein, und manches bleibt rätselhaft. Doch im Rückspiegel des Glaubens zeigt sich, Gott hat nicht am Rand, sondern mitten im Sturm gearbeitet. Seine Vorbereitung geschieht selten in geschützten Räumen. Sie ereignet sich dort, wo wir verleumdet, übergangen, in Frage gestellt werden und wo wir lernen, auf Verteidigung zu verzichten und stattdessen die Nähe des Herrn zu suchen. Darin liegt eine leise, aber starke Ermutigung, kein Speer, der nach uns geworfen wird, muss unsere Geschichte bestimmen. In der Hand Gottes kann er zum Werkzeug werden, durch das unser Herz tiefer an ihn gebunden wird und wir, wie David, ein Stück mehr zu Menschen nach seinem Herzen werden. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Aber von Saul war er gewichen. Die Geschichte Davids unter Sauls Speeren lädt dazu ein, die eigenen Spannungsfelder neu zu betrachten, nicht als Beweis, dass Gott uns verlassen hätte, sondern als Räume, in denen er verborgen an unserem Herzen arbeitet. Seine Vorbereitung geht tiefer als die Veränderung äußerer Umstände, sie zielt auf Vertrauen, das nicht mehr von menschlicher Bestätigung lebt. Wer im Licht dieser Geschichte lebt, darf seine Kränkungen, Enttäuschungen und Ungerechtigkeiten nicht verharmlosen, aber er muss ihnen auch nicht das letzte Wort geben. Im Verborgenen entsteht eine andere Geschichte, Gott formt inmitten des Widerstands ein Herz, das er gebrauchen kann. Jonathan, Gottes Versorgung in der Prüfung. Mitten in der Dunkelheit von Sauls Hass steht eine leuchtende Gestalt, Jonathan. Während der Vater mit seinen Knechten über Davids Tod berät, hatte Jonathan, der Sohn Sauls, großen Gefallen an David. Liebe und Mordplan wohnen unter einem Dach und doch setzt Gott gerade dort seine Versorgung an. Jonathan bindet sich in Freundschaft und Bund an David und stellt sich innerlich auf die Seite dessen, was Gott mit David vorhat. Er ist nicht nur ein verständnisvoller Gefährte, sondern ein Mitwisser der Wege Gottes. Wo der König seinen Speer erhebt, erhebt Jonathan seine Stimme, und Jonathan redete mit seinem Vater Saul Gutes von David und sagte zu ihm, der König versündige sich nicht an seinem Knecht, an David. In dieser Fürsprache wird die Treue Gottes greifbar. David ist nicht allein in seiner Prüfung, Gott stellt ihm einen Menschen zur Seite, der ihn kennt, schützt und erinnert, was vor Gott wahr ist. In den Prüfungen, die Gott ihm in seiner Souveränität auferlegte, hatte er für David bereits vorgesorgt. Er hatte Jonathan vorbereitet, Sauls Sohn, der David liebte. Bemerkenswert ist, dass Jonathan damit auf eigene Ansprüche verzichtet. Er ist der natürliche Thronfolger, und doch erkennt er, dass Gott mit David einen anderen Weg eingeschlagen hat. Seine Freundschaft ist daher mehr als emotionale Nähe, sie ist Einwilligung in den Willen Gottes auf Kosten des eigenen Vorteils. Wenn Jonathan seinem Freund seine Rüstung gibt, drückt er nicht nur Zuneigung aus, sondern gesteht gewissermaßen zu, du trägst künftig den Kampf, den eigentlich ich tragen müsste. So wird Jonathan ein Bild geistlicher Freundschaft, in der Menschen nicht einander benutzen, um ihre leeren Räume zu füllen, sondern einander stärken, Gottes Weg zu gehen. Am Ende ihres Abschieds sagt Jonathan zu David, geh hin in Frieden. Was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, wird der Herr zwischen mir und dir und zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen auf ewig sein. In dieser Zusage spiegelt sich Gottes eigene Bundestreue wider. Neben Jonathan führt der Weg Davids zu Samuel nach Rama. Verfolgt, bedroht, innerlich wohl zutiefst erschüttert, sucht David den Ort auf, an dem Gottes Wort und Gegenwart im Mittelpunkt stehen. Dort, in der prophetischen Gemeinschaft, greift der Geist Gottes so mächtig ein, dass die Gesandten Sauls und schließlich Saul selbst überwältigt werden, statt David gefangen zu nehmen. Was als Verfolgungszug beginnt, endet in einem unfreiwilligen Lobzug, weil Gott seine Hand auf die Situation legt. Die Verfolger können David nur bis an die Grenze der Gegenwart Gottes verfolgen, darüber hinaus geraten sie selbst unter dieselbe Macht, die David trägt. Die Geschichte erhält dadurch eine stille Tiefe, hinter den schnellen Bewegungen der Speere und Reiter steht ein Herr, der genau weiß, wie weit die Bedrohung gehen darf. In der Verbindung von Jonathan und Samuel zeigt sich, wie Gott Versorgung und Prüfung miteinander verwebt. David erlebt Verrat in der königlichen Familie, aber er erfährt zugleich Treue aus derselben Familie. Er wird von Saul gejagt, aber er findet Zuflucht bei Samuel, dem Mann des Wortes. Verfolgung und Versorgung sind nicht zwei getrennte Kapitel, sondern bilden ein Geflecht, in dem der Herr seine Führung sichtbar macht. Das kann den Blick für das eigene Leben verändern. Wo eine Freundschaft getragen ist von Gottes Geist, wo ein Mensch zur rechten Zeit ein gutes Wort spricht, wo ein geistlicher Ort entsteht, an dem Gottes Gegenwart Raum bekommt, dort zeigt sich derselbe Herr, der über Davids Geschichte wacht. Die Prüfungen verschwinden dadurch nicht, aber sie werden von einem anderen Licht durchzogen, sie sind nicht das Letzte. Zwischen Speer und Zusage steht ein Gott, der nicht nur prüft, sondern auch trägt. Und Jonathan redete mit seinem Vater Saul Gutes von David und sagte zu ihm, der König versündige sich nicht an seinem Knecht, an David. Denn er hat sich nicht an dir versündigt, und seine Taten sind dir sehr nützlich. Und Jonathan sagte zu David, geh hin in Frieden. Was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, wird der Herr zwischen mir und dir und zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen auf ewig sein. Die Gestalt Jonathans und der Weg Davids zu Samuel erinnern daran, dass Gott seine Kinder in schweren Zeiten nicht isoliert durch das Feuer gehen lässt. Er bereitet Menschen, die mittragen, und Räume, in denen sein Wort neu zurechtrückt, was Angst und Bedrohung verzerren. Wer in der Spannung von Verfolgung und Versorgung lebt, darf darauf vertrauen, Gottes Treue ist oft näher, als es scheint, verborgen in einer Freundschaft, in einem versöhnten Wort, in der stillen Kraft seiner Gegenwart. Neid, Fleisch und der Weg des Herzens. Der Wendepunkt im Verhältnis zwischen Saul und David wird durch einen Gesang ausgelöst. Nach dem Sieg über die Philister treten die Frauen heraus, und ihre Freude kleidet sich in Worte, Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende. Für das Volk ist es ein Lied des Dankes, für Saul wird es zum Spiegel seines Herzens. Er hört dasselbe wie alle anderen, aber in ihm steigt ein bitterer Vergleich auf. Er misst, zählt, rechnet und fühlt sich um Ehre betrogen. Aus der Freude der anderen wird für ihn eine Bedrohung. So offenbart sich, was lange in ihm gereift ist, ein Herz, das seinen Wert aus Zahlen, Anerkennung und Position zieht. Die Schrift fasst seine Reaktion mit bezeichnender Klarheit, er wird zornig, und von jenem Tag an sah Saul David mit neidischem Blick an. Neid beginnt nicht mit einer Tat, sondern mit einem Blick, der den anderen nicht mehr als Geschenk Gottes, sondern als Rivalen wahrnimmt. Als Saul dieses Lob hörte, missfiel es ihm, und er sagte, David schreiben sie Zehntausende zu, mir aber nur Tausende. Was fehlt ihm da noch außer dem Königreich? Von diesem Tag an sah Saul David mit neidischem Blick an. Saul war zornig und neidisch auf David. Dieser Blick bleibt nicht folgenlos. Saul versucht David persönlich mit dem Speer zu treffen, er arrangiert Gefechte, in denen David durch die Philister umkommen soll, und er benutzt sogar seine eigene Tochter als Falle, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zur Falle wird und die Hand der Philister gegen ihn ist. Aus verletzter Eitelkeit wird eine Strategie, aus innerem Vergleich eine Kultur des Misstrauens. Alles, was David tut, wird für Saul zur Bestätigung seiner Angst, je erfolgreicher David ist, desto größer wird Sauls Scheu und Feindschaft. In dieser Entwicklung wird sichtbar, wie das Fleisch wirkt, wenn es ungebrochen bleibt. Galater 5 zeichnet genau dieses Bild, wo das Fleisch herrscht, wachsen Feindschaften, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Spaltungen. Sauls Geschichte ist nicht fern, sie ist ein Spiegel dafür, wie Konkurrenz, Vergleich und der Hunger nach Anerkennung auch im Volk Gottes Beziehungen vergiften können. Demgegenüber steht David, der seine Rolle ganz anders versteht. Er hat die Salbung empfangen, er weiß um die Zusage Gottes, und doch drängt er sich nicht nach vorn. Und Saul entfernte aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über tausend, und er zog aus und ein vor dem Volk her. David erfüllt den Auftrag, der ihm gegeben ist, ohne sich an das Amt zu klammern, das ihm genommen wird. Sein Blick richtet sich nicht darauf, was man ihm an Ehre zugesteht, sondern darauf, was Gottes Volk braucht. Das erklärt, warum ganz Israel und Juda ihn lieben, er lebt nicht aus dem Vergleich, sondern aus der Berufung. In ihm wird etwas sichtbar von dem, was später im Licht des Kreuzes noch deutlicher wird, der alte Mensch mit seinen Ansprüchen muss sterben. Die aber Christus Jesus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. David ist nicht sündlos, aber seine Richtung ist eine andere als die Sauls, statt den Speer zu ergreifen, lässt er sich von Gott führen, statt die eigene Ehre einzufordern, vertraut er auf die Zusage des Herrn. Diese Spannung zwischen Saul und David führt mitten hinein in Fragen, die bis heute brennend sind. Wo andere begabt sind, Anerkennung erhalten oder sichtbar gebraucht werden, erwacht leicht der heimliche Vergleich. Vielleicht wird nichts ausgesprochen, aber innerlich wächst Distanz, ein neidischer Blick, eine stille Abwertung, ein Rückzug aus der Beziehung. Die Geschichte Sauls zeigt, wohin ein solcher Weg führen kann, wenn er ungebremst bleibt. Gleichzeitig lädt Davids Weg ein, den Blick auf Gottes Sache zu richten. Wer die eigene Identität nicht aus Zahlen, Rollen oder Lob bezieht, sondern aus der Erwählung Gottes, kann sich über das Gedeihen anderer freuen, weil er darin das Werk des Herrn erkennt, nicht eine Bedrohung der eigenen Stellung. So wird das Herz frei, Verantwortung zu übernehmen, ohne sich an sie zu ketten, und loszulassen, ohne innerlich zu zerbrechen. Und Sol entfernte aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über tausend, und er zog aus und ein vor dem Volk her. Die aber Christus Jesus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Der Gegensatz zwischen Sol und David legt die Wurzel des Neids offen und zeigt zugleich einen Weg hinaus. Neid ist nicht nur ein Charakterfehler, sondern Ausdruck eines Herzens, das seine Bedeutung aus Vergleich und Leistung zieht. Wo Gottes Zusage tiefer ins Bewusstsein sinkt, verliert dieser Vergleich seine Macht. Die Geschichte lädt dazu ein, die eigenen Reaktionen angesichts der Gaben und Erfolge anderer nicht zu verdrängen, sondern vor Gott zu bringen. Dort kann aus Eifersucht Dankbarkeit werden, aus Konkurrenz mit Freude, aus Selbstbehauptung Vertrauen, und mitten in den Spannungen des Gemeindelebens wächst etwas von dem Geist Davids heran, der sich nicht selbst ins Zentrum stellt, sondern Gottes Sache. Herr Jesus Christus, danke, dass du auch in Phasen der Verkennung und Anfechtung an deiner guten Absicht mit uns festhältst und unser Herz formst. Du siehst jeden verborgenen Schmerz, jedes ungerechte Urteil und jeden Kampf, den wir nicht in Worte fassen können, und du bist dennoch der, der alles in deiner Hand hält. Stärke die, die wie David zwischen Verheißung und Erfüllung stehen, und lass sie deine Treue inmitten der Prüfungen tiefer erkennen. Schenke geistliche Freundschaften wie die zwischen David und Jonathan, die tragen, ermutigen und deine Liebe sichtbar machen. Bewahre vor dem Weg Sauls, vor Neid, Vergleich und dem Drang, sich selbst zu behaupten, und erfülle uns neu mit deinem Geist, der das Fleisch überführt und die Herzen weich macht. Lass aus unseren Wunden keine Bitterkeit, sondern eine tiefere Hingabe an dich wachsen, damit dein Name geehrt wird und dein Volk aufgebaut wird. Amen.